Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Wir haben heute Sonntag zu unserem Gottesdienst. Willkommen auch alle im Internet, an den Laptops oder mobil und an den Telefonen. Ja, wir wollen heute zusammen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte heute was lesen und vorsagen, was mir die Woche wichtig geworden ist und ja, was mir deutlich klar gemacht wurde und ja, aufschreiben musste ich es, weil ich das frei sage, das liegt mir nicht so, ja, deswegen. Also, das Wort führt uns zum Herrn. Aber unser Herz entscheidet sich für ihn. Nicht nur die Vernunft bringt uns zu Gott. Wir fühlen seine Nähe, spüren Veränderung, Erleichterung und empfinden Liebe. Wir haben uns nicht allein zu Gott gewandt, indem wir das Wort logisch uns vorkam, sondern als er uns ins Herz gesprochen hat, indem wir zugehört haben. Jesus gab uns ein neues Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist keine Logik oder das reine Verstehen von Worten oder Schriften. Nicht, was man erlernen kann, sondern ein Zustand unserer Seele und unseres Herzens. Auch sagt der Herr, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Hier steht auch die Liebe an erster Stelle. Mit deinem Ganzen, also mit dem, was dir zur Verfügung steht. Und Gott weiß, wie stark und schwach wir sein können. Ja, es ist großartig, einem solchen Gott zu gehören, der uns kennt, der nicht streikt oder beleidigt ist, der wegsieht oder enttäuscht ist, dass er uns aufgibt, weil er keine Lust mehr hat oder Urlaub braucht oder müde ist. Nein, das Wunderbare ist, nichts haben wir durch uns selbst erreicht, sondern es ist uns geschenkt worden. Und so bitte ich in Jesu Namen, Herr, schenke Liebe in unser Herzen. So. Als Bekanntmachung möchte ich weitergeben unseren nächsten Gottesdienst, der Wochengottesdienst am Mittwoch, den 20. Januar, findet wie gewohnt statt, halt unter den momentanen Auflagen. Nächsten Sonntag auch wieder um 10.30 Uhr, ist hier Gottesdienst. Teamkreis ist mittwochs 18 Uhr. Über das Internet und die sonstige Kreise fallen im Moment aus. Jetzt hören wir noch ein Lied und ich lese dazu. Und zwar ist es aus dem Gemeinschaftsliederbuch, die 382, 1 bis 4. Unsere Stärke. Herr Jesus Christus, du bist unsere Freude. Herr Jesus Christus, wir preisen dich. Über allen Fragen dieser Zeit und der Angst, die uns verblendet, bist du doch der Herr in Ewigkeit und dein Wort wird vollendet. Alle Hoffnungen der Welt vergehen und es bleibt nur bange Sorgen. Doch weil wir in dir die Hoffnung sehen, sind wir schon jetzt geborgen. Wenn uns Not und Sünde überfällt und verhindern will das Leben, dann bist du der Treue, der uns hält und du willst uns vergeben. In Bedrängnis und Verlassenheit, wenn die eigenen Kräfte schwinden, hast du deine Kraft für uns bereit. Du lässt das Ziel uns finden. Du bist unsere Zuversicht. Du bist unsere Stärke. Herr Jesus Christus, Du bist unsere Freude. Herr Jesus Christus, wir preisen dich. Die Schriftlesung höre, 1. Mose 25, 19 bis 28.
Die Beschlagung ein bisschen zurückgeht. Ja, 1. Mose 25, ab 19 darf ich euch lesen. Nachkommen Isaaks Esau und Jakob. Das ist die Geschlechterfolge Isaaks des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers Betuel aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib, da sagte sie: Wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Ja. Daniela, du hast einen Teil für die Kinder. Freuen wir uns drauf.
So, hallo Kinder. Ich hoffe, drüben vielleicht auch welche. Hallo Kinder zu Hause. Ja, wir hatten letztes Jahr mal die Geschichte von Abraham. Das weiß ich nicht, kann mir jemand helfen? Was war denn da mit Abraham, Maria oder Moritz? Kann jemand helfen? Was war denn für eine Geschichte? Oh. Also, da war Abraham und der wollte natürlich auch Kinder und hat leider nicht geklappt. Und irgendwie hat lange zu Gott gebetet und irgendwann mal hat die Frau tatsächlich ein Kind bekommen. Und wie alt war denn Abraham? 100 Jahre alt. Ganz schön alt. Also normalerweise werden die Leute 80 oder 90, aber 100 wird heute kaum jemand. Und der wurde erst Papa mit 100, also wirklich ein uralter Papa. Und damals war dann die Freude natürlich groß, endlich ein Kind, das so viele, Gott hat ja gesagt, so viele Nachkommen wie Sterne am Himmel sind. So viele Kinder wirst du haben, Abraham. Und Abraham hat das geglaubt, er wurde mit 100 Papa. Dann wurde der Isaak, der hieß Isaak eben, und der wird ein bisschen größer und dann hat Gott natürlich ein großes Opfer verlangt und hat gesagt, opfer deinen einzigen Sohn. Und er wollte eigentlich nur Abraham testen. Und Abraham hat den Test bestanden und hat dann wirklich fast Isaak geopfert, bis Gott eingetreten ist. Und dann musste Isaak auch nicht geopfert werden, sondern die haben dann ein Tier geopfert und alles war gut. Und Isaak wurde groß und hat dann auch eine Frau bekommen. Und das war auch ein bisschen tricky. Die war nicht einfach hier vom Dorf, sondern da musste der Mitarbeiter vom Abraham ganz weit wegziehen. Die Geschichte hatten wir letztes Jahr auch mal. Genau, du kannst dich noch erinnern. Und dann haben die da am Brunnen, hat dann damals der Knecht gesagt, Gott, sag mir, welche Frau ich nehmen soll, die mir jetzt zu trinken gibt und den Kamelen was zu trinken gibt. Die Frau nehme ich für den Isaak mit. Und so war es dann auch. Und Gott hat damals wirklich das Ganze auch wieder im Griff gehabt und hat gesagt, okay, Rebekka, die kommt als erstes, die gibt ihm was zu trinken, dem Knecht. Und die Rebekka wurde dann die Frau vom Isaak. Und jetzt, also der Isaak ist der Sohn von diesem tollen Abraham, was wir letztes Jahr gehört haben. Und jetzt wiederholt sich die ganze Geschichte. Abraham hat ganz lange keine Kinder bekommen. Und Isaak bekommt wieder keine Kinder. 20 Jahre, also das ist doppelt so alt wie Jonathan oder Moritz fast oder Maria. Eben, ihr seid vielleicht 10 und doppelt so alt. So lange mussten die auf Kinder warten. Warum wollten die denn Kinder? Heutzutage gibt es auch Familien ohne Kinder. Maria. Genau, die anderen hatten auch Kinder. Kinder machen Spaß, meistens. Und genau, und wichtig war damals, es gab ja keine Bank, wo man Geld zurücklegen konnte, sondern die Leute haben gearbeitet und am Abend haben sie dann von dieser Arbeit was zum Essen, von diesem Feld zum Beispiel, was sie bestellt haben, mit heimnehmen können. Oder zum Beispiel, wenn sie Lämmer gehütet haben, dann konnten sie dann Fleisch haben von diesem Lamm oder diesem Schaf. Und damals war es so, wenn die Leute nicht mehr arbeiten konnten, wenn die im Bett lagen, hatten sie auch nichts zum Essen, weil sie konnten nicht zur Bank gehen, 50 Euro abheben und dann zum Netto und dann beim Netto irgendwas kaufen, sondern die hatten nichts. Und deswegen haben die dann wirklich immer jemanden gebraucht, wenn die alt waren, nicht mehr arbeiten konnten oder krank waren, dass sie jemand zu Hause vorbeigekommen ist und ihnen was zum Essen gebracht haben. Und deswegen haben die auch Kinder gewollt. Nicht nur, weil es Spaß macht, sondern weil die auch wirklich später Kinder brauchten. Und jetzt kriegt dieser Isaak wieder keine Kinder, so wie der Abraham. Und was macht Isaak? Der schimpft natürlich nicht rum, sondern ist ein gläubiger Mensch und der geht immer zu Gott. Und sagt, Gott, ich will Kinder, du weißt es, mach das irgendwie. Und er glaubt, weil er selber hat es ja auch erfahren. Sein Papa hat ja auch keine Kinder bekommen, ganz spät dann erst. Genau, und irgendwie nach 20 Jahren, tatsächlich klappt es, die Rebekka wird schwanger. Und die Rebekka merkt sich irgendwie, da geht es aber ganz schön rum. Und wundert sich ein bisschen und geht mit diesem Problem, mit dieser Angst auch wieder zu Gott. Und Gott sagt, kein Thema, Rebekka, das ist logisch, du hast nämlich 2 Babys im Bauch. Und diese 2 Babys, die werden eben 2 Völker. Und deswegen kämpfen die jetzt schon so ein bisschen miteinander und gucken, wer der Erstgeborene ist. Und das Besondere, normalerweise kriegt der Erste von der Familie immer die Firma oder den Bauernhof oder der übernimmt die Leitung von der Familie. Und da hat dann Gott gesagt, das Besondere, der Erstgeborene wird der Diener vom Zweitgeborenen sein. Und so ist dann später auch tatsächlich entstanden. Das hören wir dann nächste Woche wahrscheinlich wieder. Aber es ist tatsächlich passiert, ist ein Zwilling auf die Welt gekommen, der eine Esau, der ist eben dann Jäger geworden und dann der Jakob, der ist Hirte geworden.
Großer Gott. wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und lehrest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir große Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir große Herrscher zu. Wie groß bist du?
Ja, Daniela hat es schon so ein bisschen so angegangen. Daniela, wo ist sie denn? Adi? Ja, wie ich das auch so ein bisschen gedacht habe, wie man es angehen muss, um das ein bisschen zu verstehen. Zwillinge, ich habe es überschrieben mit einem Gedankenstrich, der Gott des Lebens. Zwillinge, der Gott des Lebens. Wenn wir da hineinschauen in dieses Geschehen, dann schauen wir in den Lebensbeginn von zwei Menschen, Jakob und Esau oder Esau und Jakob. Wer war der Erste? Esau, gell? Also, wie müsste man es richtig sagen? Meistens sagen wir Jakob und Esau, gell? Aber Esau war der Erste. Wer Esau und Jakob richtig, ist vielleicht auch nicht so entscheidend. Die sind ja sehr dicht hintereinander gekommen. Die waren ja zusammengehangen. Dann entdecken wir in diesem Leben und dieser Lebensgeschichte zunächst eine ungeheure Last. Und zwar eine Last, die mit Isaak und Rebekka geht. Ich habe mich da sofort an etwas erinnert in meinem eigenen Leben, was mir so passiert ist, schon viele, viele Jahre her. Aber das noch so bewusst ist, zeigt mir, was das auch in mir ausgelöst hat. Wir waren mit Freunden zusammen und ein Ehepaar war dabei, ein junges Ehepaar. Und ich habe so ganz unbedarft, die hatten Kinder unheimlich lieb, das hat man gemerkt, die haben sich gefreut, wenn Kinder da waren. Ich sagte, ihr beide, was mit euch, wollt ihr keine Kinder? Und dann hat sie angefangen zu weinen und mir wurde bewusst, wie dumm das war, das so hineinzusagen in den Raum und zu ihr. Und hat mir sofort natürlich leid getan und sie konnten keine Kinder bekommen. Sie haben auch keine Kinder bekommen, bis heute nicht. Und habe mich natürlich entschuldigt sofort und gesagt, es tut mir leid, ich habe es nicht überdacht, was ich eben gesprochen habe. Und habe doch gemerkt, wie tief diese Seele verletzt war. Wie tief diese Seele verletzt war, über dem keine Kinder bekommen zu können. Gerade dann, wenn man es sich wünscht und andere vielleicht außen herum bekommen, wie die Maria richtig gesagt, die anderen hatten ja alle, gell? Es war ja fast ein Selbstverständnis, diese Kinder zu bekommen. Und das Erste, was mir wichtig ist in diesem ganzen Geschehen, ist mein erster Punkt, der Gott, der Todes lebendig macht. In diesen ersten Versen, da heißt es von Isaak, dass er 40 Jahre alt ist, als er Rebekka zur Frau nimmt, die Tochter des Aramäers Betuel, und dass er Isaak bittet für seine Frau Rebekka, weil sie unfruchtbar ist. Und dass sie doch auch ein Kind haben dürften. Und es ist so beeindruckend zu betrachten, wie oft in der Schrift tatsächlich damit ein Leben beginnt. Das erste Mal, wo mir das so ganz klar gesagt wurde, war bei einem Büchlein von Samuel Zeller, diesem feinen Seelsorger. Er schreibt über den Lebensbeginn von Samuel, dem Seher, dem Propheten. Bei 1. Samuel lesen wir das, wo die Hanna auch da ist und Tränen hat. Und Eli, der Priester, meint, die hat vielleicht was getrunken, hat sich vertan im Konsum von Alkohol. Und sagt, nein, nein, es sind meine Tränen vor Gott. Ja, ich bin unfruchtbar. Und Eli sagt, der Herr hat dein Gebet gehört. Und tatsächlich bekommt sie übers Jahr einen Jungen, Samuel, den sie später dann in den Dienst für Gott stellt. Und da sagt Samuel Zeller, das Leben des Samuel beginnt mit dem Satz, und der Herr dachte an sie. Ich bin ungeheuer verrührt damals, als ich das zum ersten Mal so gedacht habe. Ja, damit hat es eigentlich begonnen. Und der Herr dachte an sie, an das Gebet der Hanna. Und damit beginnt das Leben des Samuel. Nicht, wie wir vielleicht denken, Zeugung und Geburt. Nein, da, wo Gott hört und sagt, ja, ich will hier handeln. Mich möchte ich mit euch so ein bisschen auch wandern durch diese Vorgeschichte von Jakob und Esau, aber auch von Isaak, in dieses wunderbare Handeln Gottes. Der Großvater von unserem Esau und Jakob, von diesen beiden Jungen, Abram, war 75 Jahre alt, als er von Gott eine Zusage erhält. Da heißt es, ich will dich zu einer großen Nation machen. Eine große Nation. Will dich segnen, will dich in deinen Namen will ich groß machen, du sollst ein Segen sein. Und dann bekommt er noch einen Landzuspruch und der Herr erschien dem Abram und segnete und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Habt ihr es gehört? Manchmal muss man genau hinhören, um das zu verstehen. Deinen Nachkommen will ich das Land geben. Also, wenn du das jetzt gesagt bekommst, dann ist das nicht dein Land, sondern die von dir nachfolgen, die später kommen. Deinen Nachkommen, das heißt, die Landverheißung Kanaan hängt an den Nachkommen. Verstehen wir, wie entscheidend das ist, wenn der Abraham mit 75 das gesagt kriegt und denkt, naja, mit 75, das wird langsam eng. Das wird langsam eng. Und die Landverheißung hängt am Nachkommen, dann würde, wenn er keine Nachkommen erhält, auch die Landverheißung mit seinem Leib nichtig werden, sterben, hinfällig. Da kann ich noch so schön gearbeitet haben, gemacht haben, da passiert nichts mehr. Da ist keiner mehr hinten dran. Das verstehen die Leute gut. Wir verstehen das vielleicht nicht mehr ganz so gut, weil wir vielfach anders unterwegs sind. Aber die Leute verstehen es gut, die früher in der Landwirtschaft gearbeitet haben oder heute noch. Und wissen, ich habe da was aufgebaut, einen Betrieb, oder Leute, die einen Betrieb aufgebaut haben, einen Nachfolger suchen und sagen, ach, es wäre schön, wenn es weiter ginge. Und dann kommt vielleicht kein Kind. Man hat geschafft ein Leben lang, hat einen Betrieb aufgebaut, vielleicht sogar erfolgreich. Man hat den Eindruck für was. Welcher Gedanke liegt eigentlich dahinter? Der Gedanke, etwas Bleibendes zu schaffen. Der Gedanke, nicht vergessen zu werden. Diesen Gedanken haben wir alle. Alle, jeder Mensch trägt diesen Gedanken in sich. Nicht vergessen zu werden, dass es nicht vorbei ist, wenn ich mal nicht mehr bin. Und dann hören wir ein trauriges, der Hoffnung fast schon beraubtes Wort aus diesem Mund von Abraham. Abraham spricht, als Gott ihm sagt, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Ist nochmal eine Verheißung, nochmal, ich werd's ausführen. Du wirst das erhalten, was ich dir gesagt habe. Und dann sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus, mein Knecht, der wird mal alles bekommen. Mein wichtigster Knecht, der wird mal alles erhalten. Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Ganz folgerichtig erkennt Abraham, was sollen mir großer Lohn und Reichtum und Land, wenn doch keiner da ist hinter mir. Und dann geschieht etwas Großes. Gott widerspricht ihm und sagt, nicht dieser dein Knecht Eliezer wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, aus deinem Leib, der wird dich beerben. Blicke doch auf zum Himmel, zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann kommt eines der gewaltigsten Wörter des ganzen Alten Testaments, der ganzen Schrift. Da heißt es, und er glaubte dem Herrn und er rechnete, also der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Wisst ihr, wo das erste Mal das Wort und er glaubte vorkommt in der Schrift? Hier, an dieser Stelle. Hochinteressant. Im ganzen Alten Testament gibt es nur eine Stelle. Eine Stelle, wo Glauben als Nomen, als Substantiv, Hauptwort vorkommt. Das ist bei Habakuk. Und da heißt es bei Habakuk, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist das einzige Wort im ganzen das Neue Testament. Ihr müsst mal eine Konkordanz aufschlagen. Das ist hochinteressant, wie oft Glaube im Alten Testament. Und das Neue Testament ist voll von diesem Begriff Glauben. Voll. Hochspannend. Aber diese zentrale Stelle heißt, und er glaubte dem Herrn, also Abraham glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Warum reite ich da drauf so rum? Wisst ihr, Paulus reitet drauf rum in Römer 4. Hebräerbrief im großen Glaubenskapitel 11 reitet drauf rum. Warum reiten wir darauf rum? Abraham ist vor Mose. Glaube ist vor dem Gesetz. Der Glaube ist der tiefe Grund unserer Gerechtigkeit. Ja, es kommt einer, der die Gerechtigkeit erfüllt in Jesus Christus, der das Gesetz erfüllt. Ich bin gekommen zu erfüllen, nicht zu verwerfen, sagt Jesus Christus. Aber unsere Gerechtigkeit kommt nicht, indem wir das Gesetz erfüllen, sondern indem wir glauben an den, der für uns erfüllt hat. Unsere Gerechtigkeit kommt aus Glaube. Hochspannend, wie das zu sehen ist hier schon in diesen Geschehnissen. Und über dem Satz in 1. Mose 16,1, da heißt es, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Über diesem Satz sucht Sarai, vielleicht auch Abraham, ich weiß nicht, wie stark er da involviert war, eine menschliche Lösung. Wenn Gott keine Lösung bringt, dann sind wir immer dran, selbst Lösungen zu schaffen, oder? Sind wir alle. Wir sind alle ungeduldig, bis Gott mal. Wenn Gott nicht handelt, denken wir müssen selbst regeln. Und tatsächlich, mit der Magd Hagar zeugt Abraham den Ismael. Und zwischen Hagar und Sarai ist ab dem Zeitpunkt Unfriede. Sarai merkt, wie Hagar auf sie herabschaut. Siehst du, es liegt nicht am Abraham, der kann ja. Du kriegst keine Kinder. Ich habe ihm meinen Sohn geboren. Und sie spürt das, diese Geringschätzung. Und sie muss hinweg, sie flieht Hagar, sie merkt auch, wie das ein Streit ist. Und dann kommt es zur Begegnung des Engels des Herrn mit Hagar. Und er sieht ihre Not und Hagar nennt den Namen dieses Engels des Herrn, der zu ihr geredet hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Und den Brunnen, an dem das geschehen ist, diese Wasserquelle, die heißt Bealachairoi, das heißt des Lebendigen, der Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. Ein lebendiger Gott, der sieht. 86 Jahre ist Abraham alt, als Ismael geboren wird. Und dann, ganz ähnlich wie jetzt auch, diese 20 Jahre, das fällt einem gar nicht so auf, wenn man den Text liest. 13 Jahre später, als er 99 wird, bekommt er noch einmal die Zusage Gottes und die Beschneidung wird der männlichen Erstgeburt wird zum Bundeszeichen. Abraham wird zu Abraham, Sarai, die Fürstliche, wird zur Fürstin, zu Sarah. Und da sagt Gott noch einmal zu ihm, und ich werde sie, also Sarah, segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden, Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Das bekommt er gesagt mit fast 100. Mit 100 wird er Papa, das stimmt. Mit 99 bekommt er es gesagt. Man braucht ja so fast ein Jahr, bis so ein Baby da ist, gell? 9 Monate. Mit 99, das ist zu groß für Abraham. Und er plädiert für wen? Für den, der da ist, für Ismael. Er sagt, lass doch den Ismael, ist doch gut mit dem. Denn ein Sohn für einen 100-Jährigen aus dem Leib einer 90-Jährigen übersteigt sein und eigentlich auch unser Denken, wenn wir ehrlich sind. Sein und unser Denken. Aber Gott sagt nein, sondern Sarah, deine Frau, wird deinen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Isaak, das heißt, ihr werdet Lachen geben. Ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Nach ihm wieder ist der Bund gegründet und verheißen und geht weiter auf den nächsten Nachkommen. Auf wen ist das? Jakob und Esau erstmal. Die, wo aus seinem Schoß wiederkommen, aus seinem Leib oder seiner Frau. Für mich steht über all dem ein Wort aus 1. Mose 18, 14, sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein. Wisst ihr, klar kann ich das biologisch nicht fassen. Klar kann ich eine Jungfrauengeburt im Neuen Testament biologisch nicht fassen. Das ist auch nicht wiederholbar, gell? Sondern es ist zu glauben, dass dieser Gott das kann. Dieser Gott, der Himmel und Erde schafft, das auch kann. Der Todes lebendig machen kann, das auch hier tut. Genau das. Und der Herr tut an Sarah, wie er geredet hat. Es steht in 1. Mose 21, 1. Abraham ist 100, als Isaak geboren wird. Mit über 90 gebiert Sarah Isaak. Mit 127 stirbt sie. Und Abraham denkt, wo begrabe ich meine Fürstin? Er hat ja nichts, er hat noch kein Land. Er ist zwar in dem verheißenen Land Kanaan, aber es gehört ihm noch nichts. Er kauft ein Stückchen Land mit der Höhle Machpela, eine Doppelhöhle. Und dieses Land ist das einzige Land, was er besitzen wird von dem verheißenen Land, als er stirbt. Er selbst wird später auch in dieser Höhle, in dieser Doppelhöhle begraben. Einen Wunsch hat er noch, der hochbetagte Abraham. Dass auch sein Sohn Isaak nicht eine Frau aus dem Land nimmt, sondern dass sein Knecht Eliezer losgeht, du hast das beschrieben auch, und da losmarschiert nach, ja, das ist im Norden von Mesopotamien, heute ist es an der Grenze zwischen Türkei und Syrien, also auf der türkischen Seite, Haran, ein Doppel-R geschrieben, diesen Ort gibt es noch, 7400 Einwohner hat er heute, und dorthin soll er ziehen, also eine Riesenstrecke, die der hinterlegt. Mit seinem Kamel macht er sich auf den Weg. Dieses Geschehen am Brunnen, sehr spannend, aber da kann ich jetzt nicht drauf eingehen, wir sprengen den Rahmen. Er bekommt diese Rebekka, sie ist tatsächlich aus der Verwandtschaft, auch das ist ja ein Wunder, wenn man dorthin zieht in seine Ecke und dann begegnet man tatsächlich einem Mädchen, das die Tochter seines Neffen war, von Betuel. Also Nahor, Betuel und dann die Rebekka. Also eine spannende Sache. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen. Isaak hat seine Rebekka. Jetzt sind wir bei unserem Text. Und wieder haben wir dieses Geschehen noch einmal. Isaak, 40 Jahre, nimmt diese Frau zu seiner Frau, gewinnt sie lieb, so heißt es. Und dann wiederholt sich die Geschichte, auch Rebekka, einst wie Sarai, kann keine Kinder empfangen. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau. Sicher hat auch Rebekka, bin ich ganz sicher, auch ihre Not vor Gott gebracht. In unserem 21. Vers steht dann direkt hinter der Bitte Isaaks das Wort, da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Also er bat, der Herr ließ sich bitten, die Frau wird schwanger. So liest man es, oder? Und du hast das schon super gut gesehen. Zwischen dem Beten und der Geburt der Jungs stehen 20 lange Jahre. In dem Sätzlein meint man sie so zusammen, gell? 20 lange Jahre. Es ist ungeheuer, wie lange diese Not sich hinzieht. Ich habe mich gefragt, wie sieht unser Gebet und wie sieht unser Gebetsleben aus, unser Gespräch mit Gott? Mich hat jetzt die Tage etwas sehr angesprochen. Ich habe einen Vortrag gehört von der Corrie ten Boom. Und Corrie betet am Ende und bringt so Sünden vor Gott im Gebet. Sagt, was für Sünden könnten bei uns so sein? Dass wir dir nicht trauen, wo du uns vergeben hast. Dass wir einem anderen etwas neiden. Dass wir unsere Sünden nicht klar bekennen. Und dann nennt sie eine Sünde, die mich zutiefst angesprochen hat. Sie sagt, Gebetslosigkeit als Sünde. Gebetslosigkeit eines Kindes Gottes als Sünde. Wo wir einfach zu wenig vor Gott liegen mit unseren Anliegen und zu wenig mit ihm sprechen. Das hat mich sehr berührt. Gebetslosigkeit. Bleiben wir dran, auch wenn Jahre verstreichen. Blach hat mal erzählt, dass er 14 Jahre für einen Menschen gebeten hat, bis er zum Glauben kam. 14 Jahre. Immer wieder vor Gott gebracht. Mich sehr beeindruckt. Unsere Zeit ist so ungeduldig, so eilig. Heute bestellt und morgen, spätestens übermorgen, muss es mit Prime extra, was weiß ich, kommen. Ja? Ja, das kennen wir, gell? Gottes Tempo passt sich nicht unserer Ungeduld an. Flattig, der alte schwäbische Vater, sagt, Gott tut alles fein zu seiner Zeit, er ist kein Hudler. Er hudelt nicht, bringt nichts durcheinander. Aber Gott lässt sich erbitten. Er kann erhören, handelt eingreifen, die Situation verändern. Er kann Unfruchtbare fruchtbar machen, er kann Todes lebendig machen. Rebekka, die Frau des Isaak, wird schwanger. Ein Wunder, ein Wunder. Welch eine Freude muss in diesem Hausen gewesen sein, als sie merkt, oh ja, ich bin schwanger. Es passiert. Wir werden Kinder bekommen oder ein Kind. Sie weiß ja noch nicht, dass es Zwillinge sind. Und dann das Zweite, mein zweiter Punkt. Du kennst mich von Mutterleibe an. Und die Kinder stießen sich in den Leib, da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging, den Herrn zu befragen. Ach, das ist interessant. Rebekka spürt ja, wie diese beiden Kinder sich in ihrem Mutterleib unruhig verhalten, aneinander stoßen. Dieses Gefühl, dass jetzt schon kein Friede ist zwischen diesen beiden noch Ungeborenen, beunruhigt und belastet Rebekka. Sie nimmt diese Frage hinein ins Gebet und spricht mit Gott darüber, um von ihm Antwort zu erhalten. Das finde ich spannend. Warum? Weil es deutlich macht, dass diese Rebekka mit Gott im Gespräch ist, ganz natürlich über diese Dinge, die sie bewegt. Schön. Sind wir im Gespräch mit Gott über den Dingen, die uns unruhig machen, bewegen, die uns Sorge machen oder Gedanken machen? Sprechen wir mit Gott? Also ich bin sicher, eines der absolut kennzeichnendsten Dinge für ein lebendiges Christsein ist das Gespräch mit Gott. Das Gespräch mit Gott. Und zwar ganz normal, ganz natürlich. Die Dinge, die uns bewegen, das, was uns beschäftigt, dass wir das mit Gott teilen. Es unterstreicht dieses Verslein, wie vertraut und konkret auch Rebekka mit dem Herrn umgeht. Sie betet nicht irgendwas, was sie nichts angeht, sondern ganz persönlich, was ihr ist, was weiß ich, was in unserem Leben ist, können wir mit Gott teilen. Ist das nicht schön? Uns interessiert ihn. Es ist ihm nicht gleichgültig. Es interessiert ihn. Daniel hat es schön gesagt als Zeugnis. Kein Gott, der sich da abwendet, sondern ja, ist mir jetzt zu viel mit dir, Daniel, du schon wieder mit deiner Geschichte. Nein, ein Gott, der uns lieb hat und der fragt nach uns, der vertraut sein will, Umgang haben will mit uns, in unserem Herzen wohnt und dessen Herzen wir einen Platz haben dürfen. Ein lebendiger, hörender Gott, der Antwort auf die Lebensfragen geben kann und will. Auch wir dürfen also mit Gott im Gespräch sein. Neander, dieser schöne, feine Kirchendichter, sagt einmal: Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adlersfittichen sicher geführt, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspüret? Lobe den Herrn, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Wie schön. Die Antwort Gottes weist hinein in die Zukunft derer, die wieder aus Jakob und Esau erwachsen werden. Hier geht's vom Großen zum Kleinen. Das ist interessant, habt ihr das gemerkt? In deinem Leib sind zwei Nationen, zwei Volksstämme, zwei Personen. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist interessant. Gott schaut das vom Ende her. Vom Ende her, von den Nationen über die Volksstämme zu den beiden Jungen. Wir würden wie schauen? Von den Jungen zu den Stämmen zu den Nationen. Das ist unser Menschliches. Wir schauen ja nach vorne. Gott schaut vom Ziel her. Super spannend, wie das hier steht. Hier sehen wir, wie Gott über der Zeit steht, hinausblicken kann über die Zeiten. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen, eigentlich nicht das Normale. Der Ältere hat ja die größeren Rechte, hat die besseren Aussichten, sollte das Erbe des Vaters erhalten. Aber Gott bleibt in seinem Handeln souverän, ist eben unabhängig in seiner Lebensführung. Auch für unser eigenes Leben gilt, dass unser Herr, und das glaube ich wirklich, unser Leben kennt und uns eine Straße bahnt, also einen Weg hat für unser Leben. Bin da sehr zuversichtlich. Ich weiß, ich habe das auch mal so erlebt, wo ich sehr angefochten war als junger Mann. Ich war 4 Jahre in der Ingenieursplanung und dann hieß es, ja, wir werden hier einkürzen, es werden etliche Leute versetzt und ich wurde versetzt. Ich kam dazu, zu denen, die ich war noch nicht so lange dabei. Man hat auf die Jungen, die haben nicht so viel Erfahrung, die hat man dann verzichtet, können sie woanders auch arbeiten. Das hat mich zutiefst getroffen. Ich war gekränkt in meinem Selbstwert. Ich dachte auch, ich bin nicht gut genug. Versteht ihr? Ich dachte, vielleicht habe ich es nicht gut genug gemacht, meinen Job. Und mir hat damals ein Wort Trost gegeben. Ihr gedachtet, es böse zu machen, der Herr aber gedachte, es gut zu machen. Dieses Wort habe ich bekommen von Gott in dieser Zeit und bin vollkommen friedlich geworden darüber, ganz still. Und wenn ich jetzt in mein Leben zurückschaue, auch mein berufliches Leben, wie Gott die Wege geführt hat, wie ich geführt bin in meinem Leben, kann ich nur sagen, ja, der Herr hat einen Weg für mein Leben. Und er hat ihn dort schon gebahnt. Er hat dort eine Weiche gestellt, die ich nicht hätte stellen können. Und es war gut. Es war gut. Ich bin gewiss, Gott hat einen Plan, einen Weg für unser Leben. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst, der wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das führt uns zu dem nächsten Verslein oder dem Abschluss dieses ganzen Abschnitts. Und ich glaube, es ist das Schwerste. Ich soll nicht so lang machen, ich hoffe, dass ich jetzt bald zu Ende komme. Mein dritter Punkt, Gottes souveräne Wahl. Ist kalt, ich weiß. Gottes souveräne Wahl, zwei Männer, zwei Charaktere begegnen uns in Jakob und Esau. Schon bei der Geburt sind sich die Zwillinge ungleich, eben keine eineigen Zwillinge, sondern schon im Äußern ganz verschieden, so werden sie uns hier beschrieben im Text. Der eine haarig und rötlich und der andere, der hält die Ferse, ist da hinten dran. Dann werden uns noch beschrieben, wie sie so sind. Der eine geht auf die Jagd, der andere ist eher zu Hause unterwegs. Esau ist einer, der an der Jagd Freude hat, hinaus ins Weite, aufs freie Feld, wohl früh am Morgen, manchmal vielleicht bis in die Nacht hinein. Man muss ja in der Dämmerung so jagen. Ich war einmal, Norbert, ich sag das jetzt mal. Ein Jäger, Norbert, der sitzt da drüben. Ein Jäger muss zum einen Geduld haben, er muss ansitzen können. Da heißt die Klappe halten. Ich war einmal mit dem Jäger, mit Norbert auf dem Hochsitz und habe gesagt, wir können jetzt hier nicht erzählen. Das geht nicht. Da muss man, wenn, dann ganz leise, ein bisschen flüstern, aber nicht so richtig Gespräch führen, so wie wir jetzt so ein bisschen. Das geht nicht. Da vertreibt man ja das Wild. Also man muss Geduld haben zum einen. Und zum zweiten muss man was haben? Entschlossenheit, habe ich gedacht. Weißt du noch, wie wir auf dem Hochsitz waren und dann wurde es schon dämmerig. Ich habe nicht mehr viel gesehen, aber der Norbert, der hat da mit seinem Gewehrlein da rausgehalten. Und dann hat er geschossen und dann ging die Tür auf dem Hochsitz und runter die Treppe und das Wild holen. Und ja, hinterher, das ist noch ein bisschen davon gesprungen. Ne? Dann heißt entschlossen sein, da muss man den Schuss setzen, muss hinterher, muss die Beute auch einholen. So ein Jagdmann, das muss ein Kerl sein, sonst wird es nichts. Und so habe ich gedacht, ja, das war ein Mann nach dem Geschmack des Vaters Isaac. Das war ein Kerl, mit dem konntest du was anfangen. Und das Wildbrett hat ihm auch geschmeckt, das er heimbrachte. Er liebte Esau. Und der andere, der Jakob, war eigentlich ein ganz anderer. Der blieb lieber bei den Zelten, kümmerte sich um die Herden der Familie, suchte die Nähe und Gespräche wohl mit seiner Mutter, konnte sich benehmen, war ein gesitteter Mann, so wird es beschrieben. Mit ihm blamierte man sich nicht, das war ein Vorzeigesohn. Der Liebling der Mutter, mit dem konnte man sich sehen lassen. Versteht man gut, oder? Schön, diese Situation, wie sie beschrieben ist, ein paar Versen. Und ich habe gedacht, ja. Und wie viel Schmerz hat das in die Familie gebracht? Die Kinder spüren, Daniel, du weißt das auch, ich auch, wir haben 4 Kinder, spüren ganz genau, wie man angesehen ist, an was für einer Stelle man ist. Man muss so aufpassen als Eltern, dass man nicht den einen bevorzugt und den anderen zurücksetzt, sondern ihnen allen Liebe erweist. Für jeden ein offenes Ohr hat, mit jedem auch mal was Besonderes macht. Achtet auf die Kinder. Du kannst auch mit deinen 2. Wie schnell geht das, Daniela? Ja. Kinder machen oft Freude, manchmal auch nicht. Ich glaube, hier war eine große Spannung in der Familie. Eine große Spannung in der Familie. Und ja, ich kann jetzt nicht über diese Verachtung Esaus, über das Erstgeburtsrecht, das er für Brot und Dinsengericht verkauft und über diesen Betrug an dem Vater, an Isaak noch reden. Aber eins möchte ich doch noch sagen. Es gibt hier ein schweres Wort, worauf sich Römer 9 bezieht, dass nämlich der eine geliebt war und der andere gehasst. Es steht in Römer 9, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Das ist ein Wort, das Paulus nicht selbst erfindet, sondern was in Malachi 1 steht, ganz am Anfang. Und dieses Wort ist schwer, finde ich. Und Paulus erklärt sogar noch, er sagt, es geschieht, bevor die Jungs geboren sind noch. Also ohne, dass die eine Voraussetzung schaffen dazu. Das widerspricht all unserem Gerechtigkeitssinn. Mir hat sehr geholfen ein Wort von Heiko Grimmer, den ich seelsorgerlich für einen der besten halte. Und er schreibt das sehr schön. Die freie Erwählung, wie der Prophet Malachi als Wort Gottes zusammenfassend hört, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Deutlicher kann Gottes freie Gnadenwahl nicht betont werden, aber eben Gottes freie Gnadenwahl. Der Hass Gottes gegen Esau ist nicht dessen Vernichtung. Auch Esau wird gesegnet, wenn auch mit gemindertem Segen. Doch Jakob ist erwählt und Esau ist verworfen. Hass ist kein Gefühl, das den anderen tötet. Der Hass Gottes drückt die Verwerfung in dem Sinne aus, dass Esau nicht als Heilsträger gebraucht wird. Es ist abschwächend, wenn man Hass nur als Hintenanstellung ansieht. Der Hass Gottes gegen Esau beschreibt dessen Verwerfung mit der Auswirkung, dass Gott seine Geschichte und die Geschichte seiner Nachkommen nicht gebraucht. Von der Beauftragung des Erwählten her, der von Gott und für Gott in Dienst genommen ist, wird deutlich, was Hassen bedeutet, nämlich nicht in Dienstnahme, von Gott nicht gebraucht, damit von Gott nicht zum Segen gesetzt. Allerdings ein letztes Urteil über das ewige Leben oder die ewige Seligkeit ist damit nicht gesetzt, wohl aber ein schwerwiegendes Urteil über brauchbar oder nicht brauchbar für das Heilshandeln Gottes. Wir wollen die freie Gnadenwahl Gottes gewiss nicht abschwächen, aber ebenso wenig zur Waffe gegen die Rechtfertigung allein aus Gnaden umschmieden. Sehr wichtig, finde ich, dass man hier tiefer denkt. Jakob wird derjenige sein, mit dem Gott in souveräner Weise seine Geschichte schreibt. Für uns als Einzelne ist es immer die Frage, Wie verstehe ich meine Gemeinschaft mit Gott? Ist es eine Indienstnahme, ein sich gebrauchen lassen? Bin ich einer, der sich gebrauchen lässt von Gott? So wie ich bin. Wisst ihr, das tröstet mich ja. Weder Abraham, noch Isaak, noch Jakob werden uns in der Schrift geschildert als tadellose Menschen. Die haben alle ihre Macken und Fehler. Alle. Aber sie werden von Gott gebraucht. Gnadenwahl heißt nicht, dass Gott sich die Elite sucht. Wahrlich nicht. Das, was vor der Welt nichts gilt, was die Welt als töricht achtet. Aber es heißt, dass Gott uns in Dienst nehmen will. Der Glaube ist ein Geschenk, dass wir dem Wort glauben dürfen, dass sich letztlich im Handeln Gottes dann auch ausdrückt in seinem Leben, dass wir Zutrauen haben auf die Zusagen aus seinem Wort. Der Grund des Glaubens ist allein in Gottes Wort zu finden. Von Abraham heißt es, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Jesus sagt über diese drei Männer, diese Erzväter, zu den Sadduzäern, die nicht an die Auferstehung glauben konnten. Auferstehung war nicht logisch, gell? Nicht erklärbar, war nicht drin. Und da sagt Jesus zu ihnen, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Amen. Ja, lasst uns stille werden und beten. Wer kann, darf sich erheben. Ach Herr, du bist ein wunderbarer Herr. Ein Gott, der Todes lebendig machen kann, der aus einem erstorbenen Leib ein Kind kommen lassen kann, der da, wo eigentlich nichts mehr zu hoffen ist, wieder alle Hoffnung setzt. Ein Gott, der eine ganze Lebensrichtung verändern und bestimmen kann. Ein Gott, dem wir uns ganz anvertrauen dürfen, der Weg und Ziel hat mit uns und der uns gebrauchen möchte. Ach, lieber Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nicht ziellos durchs Leben gehen, sondern in dir Ursprung und Ziel haben. Du bist Anfänger und Vollender auch unseres Glaubens. Du bist der Grund, auf dem wir stehen, und du bist das Ziel, auf das wir gehen. Herr, du bist beides zugleich. Du bist Alpha und Omega. Und wir staunen über dein Wesen und deine Art und dein Wort. Und wir staunen, wie du der Handelnde bist, von Anfang bis Ende. Und immer wieder sehen wir dich, den, der mit uns zu reden vermag. Den Gott, der hört, der die Not und das Elend sieht, der weiß, wie es dem Einzelnen geht, der nicht dran vorbeigeht. Einer, der keine Sünde hat und doch Erbarmen hat wie wir, weil er in allem versucht war wie wir. Ach Herr, du bist kein Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte. Hab Dank dafür, für dein Wesen und deine Art, die uns beschrieben sind von den ersten Seiten an bis zu den letzten. Hab Dank für dein lebendiges Wort. Amen. Ja, wir hören noch ein Lied.
Was ein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet.
Danke auch für die schönen Lieder, Daniel. Schön, also nur Helmut und Judith auch fürs Begleiten und Singen. Ja. Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Amen. Wir hören noch auf ein Nachspiel.